Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, opala, eurem Filmmagazin mit Tom und Julia. Na, wie geht's dir? Du bist ganz erleuchtet. Man merkt, es war am Wochenende Lichterfest.
Ja, eben. Also Happy Diwali an alle da draußen.
Ja.
Und ja, die Sonne scheint aber heute mal schön. Schön, kein graues Wetter hier. Ich wollte sagen, wollten wir eigentlich nicht die ganze Sache singen hier? Hast du nicht irgendwas behauptet?
Du hast gesagt, nein. Also, pass auf. Unser Hauptfilm, den wir heute besprechen, ist The Marvels. Und ihr müsst ja schon hinterm Mond leben, um mittlerweile nicht mitbekommen zu haben, dass ein ganzer Planet als Sprache Gesang hat. Also hatte ich vorgeschlagen, dass wir diese Rezension singen. Und Tom war so, nein, aber du kannst es machen. Und ähnlich wie mit Alkohol trinken, mache ich das nicht so gern allein.
Das kann ich verstehen. Und ihr wisst, ich trinke ja gar keinen Alkohol, deswegen. Machst du das nicht alleine? Also ist das jetzt...
Okay. Also wir besprechen The Marvels. Ich war mit Tom im Kino, es war sehr schön. Wir waren mitten am Tag fast allein im Kino gefühlt. Dann habe ich euch das Gegenprogramm zu letzter Woche mitgebracht, auch vorletzter Woche, wo ich nur alte weiße Männer besprochen habe. Und spreche ich heute nur junge Frauen, nämlich Anatomie eines Falls. Justine Triet, pardon my French, Cannes-Gewinnerin, Goldene Palme. Yes, Goldene Palme. Und The World to Come von Mona Festwald, einer norwegischen Regisseurin aus dem Jahr 2020, uralt schon, aber hier erstmalig gefühlt auf Netflix zu sehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der 2020 bei uns im Kino war.
Bestimmt.
Es war Corona, erinnere dich. Da war nichts
ja, los. Könnte es sein. Hat wahrscheinlich auch keinen Verleih bekommen und so.
Ich habe den seit 3 Jahren auf dem Schirm gehabt und war ganz, ganz erfreut, dass der jetzt endlich auf dem Streamingdienst zu haben ist. So, und du? Was erzählst du den Leuten heute?
Ich habe auch ein bisschen weiteres Licht mitgebracht, was so auf mich scheint, und zwar das Licht, aus dem die Träume sind, a.k.a. The Last Film Show, nur Last Film Show und Cello Show im Original. Oscar-nominierter indischer Film, der ja...
Aber er nicht wirklich Oscar-nominiert, ne? Also er ist, nee, doch. Er war auf der Longlist, aber nicht auf der Shortlist.
War er nur auf, war er nicht drauf? Achso, auf... Ich glaube aber schon, oder? Weiß ich auch nicht mehr genau.
Also nicht im letzten Jahr.
Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Aber vor auf der Shortlist. Also Indien hat ihn eingereicht, sag ich mal, für den Best.
Und zwar in dem Jahr, in dem sie auch hätten RRR einreichen können.
Eben, genau.
Nur so als kleiner Side-Fun-Fact. Haben sie sich für Herzschmerz und Liebe entschieden, anstatt für brüderliche Nationalität.
Ja.
Ja, du wirst mir noch alles erzählen. Was ist dein zweiter Film?
Mein zweiter Film ist düster und da gibt es viel Tod, weil The Killer und so. Der neue David Fincher-Film.
Ja, ich finde, also meine beiden Filme sind auch extrem herbstlich, finde ich. Extrem herbstlich, habe ich gedacht. Anatomie eines Falls.
Ist schon winterlich, oder?
Ist, naja, pass auf, spielt in den französischen Alpen. Da ist halt, glaube ich, ab Juli gefühlt, Winter. Aus diesem Jahr 152 Minuten lang, damit der längste Film, den ich heute bespreche, das ist irgendwie angenehm neu. Und es geht darum, dass eine kleine Familie einsam in den französischen Alpen lebt und plötzlich ist der Ehemann tot. Und die Frage ist, ist er aus dem obersten Stock gefallen? Ist er gesprungen? Hat die Ehefrau ihn geschubst? Und es faltet sich ein Gerichtsdrama, bei dem der blinde Sohn der einzige Zeuge ist.
Läuft. Eyewitness Testimony.
Ihr seht, Drama, 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 Drama.
Darf ich mal ketzerisch fragen? Also,
ja, natürlich.
Also, das ist doch, müsste doch eigentlich durch forensische Beweismittel doch quasi ermitteln lassen, oder? Ob der gefallen oder geschubst wurde.
Und das ist ganz spannend, weil das ist natürlich auch Teil des Filmes. Und zwar, das steigen wir mal direkt ein. Es gibt da sozusagen die Szenen, die bei denen zu Hause spielen, in der Vergangenheit, aber auch mehr. Und die Gerichtsdramen-Szenen, im Gerichtsdrama gibt es dann zum Beispiel, der Staatsanwalt hat seinen Forensiker und der erklärt, sie kann ihn nur geschubst haben und so ist abgelaufen. Und der Rechtsanwalt hat seine Forensikerin und die sagt, auf gar keinen Fall hat sie ihn geschubst. So kann das passiert sein und deswegen ist alles so, wie es ist. Mhm. Also der Film spielt die ganze Zeit damit, dass du permanenten Perspektivenwechsel und neue Beschuldigungen. Du bist dir so unsicher am Ende, wer es getan hat. Und das ist übrigens auch die Intention von Justine Triet gewesen, dass du über dieses Whodunit, das der Film entwickelt, durch die Art und Weise, wie sie den Film macht, nämlich ein ganz intensives Hineingeschleudert werden, darin aufgehen, ist super emotional, dass du irgendwann vergisst, diese Frage zu stellen und dich eigentlich eher den Menschen, die in diesem Drama verwickelt sind, widmest. Und das ist die Besonderheit an diesem vermeintlichen Gerichtsdrama.
Wollte ich gerade sagen, also sind wir da viel im Gericht oder?
Wir sind viel im Gericht, aber das fand ich so spannend, weil die Herausforderungen im Gericht zu filmen, das ist ja relativ langweilig, muss ja relativ statisch sonst filmen, du hast ja halt diesen ganz normalen Aufbau, durchbricht sie mit wahnsinnig vielen Close-ups zum Beispiel, mit Zooms. Wir sind ganz nah an Figuren, während andere Figuren was erzählen. Also da ist irgendwie ganz schön viel los, auch cineastisch, dass eben diese Gerichtsszenen auflockert. Zum Beispiel eine der besten Szenen in diesem Film ist folgende. Wir sind in einem Gerichtssaal und es wird ein Streit abgespielt, den das Ehepaar am Tag vor dem Tod hatte.
Was war, über MP3.
Genau, er hatte das aufgenommen, um okay. Also beide sind Autoren und er wollte das in einem Buch verwenden. Und deswegen nimmt er seit mehreren Monaten immer wieder ihren Alltag auf. Und wir hören diesen Streit über 5 Minuten und sind aber in diesem Gericht. Und das ist eine so intensive Szene und das ist so schlau gemacht, wie hier diese beiden Ebenen, das Akustische und das Visuelle zusammenspielen. Es gibt noch an einer anderen Stelle, wenn der Sohn eine Situation mit seinem Vater erzählt und wir sehen den Vater und er spricht, aber wir hören die Stimme des Sohnes. Und das ist, also da sind so viele großartige kleine cineastische Effekte drin, dass der Film halt total übernormalen Gerichtsdramen für mich steht, was sonst gar nicht so sehr mein Genre ist tatsächlich. Und dieser Kontrast irgendwie zwischen diesem Genre, Courtroom Drama Thriller, und dann aber diesem Arthouse-Cineasmus, diesem realistischen Spiel von Sandra Hüller, das ist auch das Interessante an dem Film. Überhaupt, Sandra Hüller ist sensational in diesem Film. Also wirklich, also so gut habe ich schon seit langem gefühlt niemand mehr spielen sehen. Die ist so minutiös und präzise in ihrem Spiel und gleichzeitig löst die so viele Gefühle beim Betrachter, bei der Betrachterin aus. Tatsächlich hatten auch die beiden Writer, nämlich Triet und ihr Ehemann Harari, Sandra Hüller im Kopf, als sie den Film geschrieben haben. Also sie haben quasi schon beim Schreiben der Figur an sie gedacht und das merkt man halt total.
Ich finde, das muss ja erstmal machen. Also ich meine, also nichts gegen Sandra Hüller, ne? Aber die ist jetzt nicht, wo man sagt jetzt, oh, glaube ich, genau. Halt, ne, als erste Stelle, an die man denkt, ne?
Richtig. Oder? Richtig. Dann hast du halt auch einen der besten Filmhunde aller Zeiten, wie ich finde.
Okay.
Was ja mal ein Plus für einen Film ist.
Besser als Kommissar Rex.
Besser als Kommissar Rex, sage ich dir. Es gibt eine Szene in dem Film, da muss der Hund alles geben. Monatelanges Training. Und das Interessante daran ist natürlich, an solchen Dingen, finde ich, sieht man immer die Liebe zum Detail des Handwerks. Ne? Wenn sozusagen sich Zeit genommen wird, den Hund so lange auf eine bestimmte Szene zu trainieren, damit die perfekt wird, daran sieht man so die Liebe. Und der Hund gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Das ist natürlich der Blindenhund des Sohnes. Und ist da sozusagen nochmal so ein neues Familienmitglied, aber er hat zum Beispiel auch, und das mochte ich total gerne, fand ich auch total frisch, in dem Moment, wo die Polizei am Tatort ankommt, folgt die Kamera dem Hund. Also die Konzentration liegt nicht auf dem Morden, die Konzentration liegt nicht auf der Ermittlungsarbeit, sondern die Konzentration liegt auf der Atmosphäre, auf der Stimmung. Und das macht der Film im Prinzip die ganze Zeit. Sound ist der Wahnsinn, also das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder aus dem Trailer, diese Steel Drum Version von PIMP von 50 Cent, die ganz am Anfang des Filmes eine gnadenlos wichtige Rolle spielt. Das ist schon extrem. Und ihre Inspiration waren Shining und The Anatomy of a Murder. Genau. Und das
makes sense.
Merkt man alles. Also wirklich ein wahnsinnig stimmungsvoller, runder, großartiger Film, der mich extrem mitgenommen hat. Ich war aber auch genau in der richtigen Stimmung. Es war Sonntagnachmittag, es war draußen krass geschifft. Ich hatte Hardcore-PMS, das heißt, ich habe alles 8-mal so hart gefühlt wie sonst und war allein im Kino. Und dann so auch im Kino mit riesiger Leinwand. Das heißt, diese ganzen, sieht ganz viele dieser super totalen Aufnahmen auch im Kontrast zu den Close-Ups, was auch extrem intensiv wirkt. Und das wirkte da alles, also intensiv auf mich. Ich war genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in der richtigen Stimmung für diesen Film. Ja, also ein ganz, ganz fantastischer Film. Für mich auch 5 Sterne. Because why not? Warum nein? Und Letterboxd mit 4,2 ist mir da gar nicht so weit entfernt.
Na, ist doch gut.
Ne, dafür, dass es um eine Frau geht, von einer Frau, ist 4,2 für Letterboxd auch schon ganz gut.
Okay. Gut, wir gehen, machen mal weiter mit ein bisschen Tod, und zwar The Killer. The Killer. Der neue Netflix-Film von David Fincher, der kam ja letztes...
Ach, eigentlich, Thomas, was solltest du eigentlich singen, damit man das besser stomachen kann? The Killer, der neue Netflix-Film von David Lynch.
Ja, da, habt ihr meinen Jingle gehört, Leute? ja, der neue David Fincher-Film. Und ja, ich meine, Fincher ist ja...
Ach, David Fincher, nicht David Lynch, hoppala.
Ja, David Fincher ist ja natürlich sehr beliebt in der Filmwelt und auch bei Filmliebhabenden, vor allem Männer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Frauen, mögen Frauen David Fincher, Julia?
7, ne?
Ja, was noch? Zum Beispiel 7, dann hat er auch so viele, hat er doch so, macht Zodiac hier, Gone Girl, Social Network.
Okay, also ich habe alle 4 Filme gesehen. House of Keiner Cards davon teilweise. Schafft es in meine Top 50.
Ja, das ist okay.
Zodiac fand ich in Ordnung.
Zodiac.
Network habe ich natürlich gehasst, aber aus vielen guten Gründen.
Ja,
also ich bin jetzt aber auch wirklich eine schlechte.
Mank hat er ja auch gemacht, ne?
Ja. Also ich bin immer eine schlechte Durchschnittsfrau, würde ich sagen.
Ist okay. Ja, jedenfalls Dave Fincher. Wie gesagt, sehr beliebt und ich finde auch das Poster ist übrigens sehr cool gelungen. War ja auch in ich glaube, der war in.
Das nicht, stimmt, nicht, das Poster fand ich gut.
Nicht in Cannes, sondern in.
Venedig?
In Venedig, genau. Und Michael Fassbender ist natürlich sehr, sehr cool. Also, ich muss ja sagen, ne? Wenn ich mal irgendwann alt und.
Warum ist Grizzly das nicht dein erstes Argument? Julia, die Hauptrolle wird von Michael Fassbender gespielt. Warum rede ich darüber, ob ich David Lyncher mag?
Ich dachte, du weißt das.
Nein, das wäre für
Fincher,
mich.
Nicht Lyncher.
Ist ja egal, ist das same, weißt du? Oh alles zusammen. Lynch, whatever.
Genau, und dann haben
Aber Fassbender.
Dann haben wir den guten Michael am Start. Und der ist auch sehr, sehr cool. Der hat auch diese Hawaii-Hemden immer die ganze Zeit an. Das ist sehr amüsiert. Und es ist alles sehr.
In Vorbereitung auf seine Rolle als Trainer des samoanischen Fußballteams.
Gefühl, ja, genau. Er hat sich an deutschen Touristen orientiert in dem Sinne. Wird auch gesagt im Film. Das hat mich natürlich sehr zum Lachen gebracht. Aber ich habe die ganze Zeit nach den
Socken in den Sandalen geguckt.
Richtig. Aber das hat dann so weit sind sie dann doch nicht gegangen. Aber es war schon immer sehr lustig, weil es war interessant zu sehen, weil wir haben die ganze Zeit diesen. Na, es ging natürlich viel, weil es ja ein Auftragsmörder ist, ging es natürlich auch viel um Warten. Deswegen ist der Film auch teilweise manchmal sehr langsam. Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie die Realität eines Auftragskillers ist, aber so würde ich es mir vielleicht vorstellen, dass es natürlich mit Warten, Vorbereiten, Planen, wann passiert was und ne, und manchmal passiert auch gar nichts und dann musst du da halt sitzen. Dann sieht man am Anfang halt, wie er einfach in so einem Gartenstuhl sitzt da in Paris in der Wohnung und wartet auf das Gegenüber, dass er eine Chance bekommt und hat dann auch so einen kleinen Wärme, also einen Heizer da und so und wird dann natürlich gewärmt, während er da sitzt und in diesem Stuhl dann auch irgendwann einschläft und so und aber natürlich auch alles sehr, sehr auf Details achtet, ne? Also man merkt auch, ne?
Die Langeweile des Scharfschützen.
So nach dem Motto, ja genau. Ne? Und aber es sind auch so mehrere Sachen drin, wie denn er macht dann Yoga zwischendurch und hat auch so ein gewisses Mantra, was auch immer durchgeht. Also man merkt halt, dass da irgendwo so eine Kultur ist oder sowas in der Art, könnte man sagen. Und da ist das natürlich dann oder seine Routine, die da drin steckt.
Ne? Das ist so interessant, weil er natürlich diese ganze buddhistische Idee oder so das Yogi und eben Mantras und so kommt ja aus der Kultur des Nichttötens. Ne?
Genau. Und das,
du musst sogar Vegetarier sein quasi.
Ja, das ist natürlich dann ist natürlich die ganzen Gegensätze, die da drin sprechen.
Ist das ein Widerspruch, den der Film thematisiert oder den du als Zuschauer für dich thematisieren musst und auflösen musst?
Den musst du für dich natürlich auflösen, finde ich. Also es ist nicht direkt thematisiert, das finde ich, ist eher thematisiert, dieses Durchhalten ist das falsche Wort, aber dass das versucht wird halt, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit der Situation des Tötens um? Egal, ob es irgendwer verdient hat oder nicht. Ne, ja. Sich versucht da abzukapseln und zu sagen halt, ist das meine Arbeit? Ich gehe ja meiner Arbeit nach oder beziehungsweise er sagt sich dann auch immer zum Beispiel, denn man hat dann immer quasi einen inneren Monolog, hört man die ganze Zeit, wenn er dann auch zum Beispiel durchs Haus geht oder sowas und sag ich mal und versucht dem nachzustellen. und den seinen Kill zu erwischen sozusagen, dann sagt er sich auch immer hier, ich muss Geduld haben, ich muss dabei bleiben, ich darf keine Empathie zeigen und so weiter und so fort. Und ne, hat auch dieses ganze Thema. Aber dann passiert natürlich, also das ist der Anfang noch, da verkackt er. Und dann geht es natürlich andersrum, weil er ist ja natürlich in der Kartei für Killer und dann dann haut er ab und es haut auch super ab und total vernetzt und dann kommt er in seinem Versteck an, was ein wundervolles Haus ist, also unglaublich schönes Haus, da würde ich auch sofort einziehen und ja, und da hat er dann quasi, ist dann seine Frau, Freundin, ist dann, ja, der geht es nicht mehr gut. Sagen wir mal so viel. Und dann macht er sich natürlich auf die Suche, wieso, weshalb, warum, was, wer tut meiner Frau was an?
Und okay, das heißt, der Jäger wird zum Gejagten und das Tool, das ihn dazu macht, ist auch ein bisschen a damsel in distress. Okay.
Genau. Naja, er wollte halt, aber es ist anders, weil er will natürlich diese zwei Welten, man merkt das auch, ne? Wer in seiner Freizeit ist und was er auf der Arbeit ist, sozusagen. Und das gehört aber auch dazu, deswegen ist das nicht so Damsel in Distress mäßig, sondern eher, finde ich, dass es in die Richtung geht, dass es, dass diese Welten verletzt wurden. Auch, also da gehört auch dieses gewisse Level von Professionalität dazu. Und dass das zerstört wurde, sozusagen, damit hängt das zusammen.
Findest du insgesamt, dass der Film moralphilosophisch interessant genug ist, um zu rechtfertigen, dass er sich ausgerechnet einen Killer als Hauptfigur sucht und den auch noch vermenschlicht?
Ja, weil ich finde, dass, es ist natürlich schwer nachzuvollziehen für den Normalverbraucher, logischerweise, wie für mich auch. Es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Film umgebracht hätte und dann mich da reinversetzen könnte, aber ich finde, man kann sich trotzdem gut genug in die psychologische Lage versetzen, was seine Rolle spielt, ne? Was normales Leben bedeutet, was Leben quasi undercover in dem Sinne oder beziehungsweise ne, immer im in den Schatten sozusagen ist und, ne, und das ist echt ganz interessant. Also,
und bedient sich der Film irgendwie so Motiven des Antihelden oder des Villains? Oder ist es eher wirklich so ein Mann geht zur Arbeit und Arbeit wird gestört und blutet in den Alltag hinein, im wahrsten Sinne des Wortes?
Naja, also du hast ja theoretisch da schon alleine durch den Fakt, dass er halt natürlich was begeht, was strafbar ist, sehr, sehr strafbar ist. Und dass das quasi vermenschlicht wird, sage ich mal.
Genau, die Frage ist, soll ich mit ihm Sympathie empfinden?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Und ich finde, man kann es auch. Und das ist echt, und ich fand auch die, sag ich mal, da gab es dann natürlich auch Kampfszenen und sowas, ne? Ich fand, das war auch alles sehr realistisch dargestellt. Also es ist halt, das war schon ganz cool gemacht. Und Tilda Swinton spielt ja auch übrigens mit, die hat dann auch eine Rolle.
Ist sie die Ehefrau?
Nein, sie ist nicht, nein.
Schade.
Und
Tilda als Love Interest von Michael Fassbender. Wenn die beiden Sex und ein paar Kameraden, ne? Das finde ich schon interessant.
Okay.
Drifting away. Oh, I need to write fanfiction.
Ja, there we go. Jedenfalls ja, und das war schon wirklich interessant zu sehen, in welche Richtung es da geht und was da macht. Ich will nicht zu viel verraten, weil der Film geht auch nur eine Stunde 58 Minuten, also kann man sich auf jeden Fall angucken.
Noah.
Ich meine in Bezug auf, weil viele Leute sagen, der ist halt langsam und, ne, und der ist mir zu langsam und das bla bla bla. Kann ich, wie gesagt, nachvollziehen. Es hat sich nicht wie dreieinhalb Stunden
Killers angefühlt.
Deswegen war es okay.
Ja. Aber I'm partially intrigued. Also ich war vorher unsicher, ob ich den Film schauen will. Ich bin es immer noch unsicher.
Ja, du solltest die Tötungsszenen sind jetzt auch nicht so schlimm. Es gab eine Szene.
Wie brutal ist es denn in den Tötungsszenen?
Naja, nicht brutal, weil es ist ja, ist professionell. Es ist halt Papp weg. Meistens. Bis auf einen Kampf, da wird es dann Hand-to-Hand halt, ne? Und das ist schon ein bisschen doller, aber das kann man vielleicht aushalten.
Mal sehen. Also, wenn ich mal nicht weiß, was ich schauen soll, whenever this is, maybe I watch this.
Is. Ja, wie gesagt, ich war unterhalten und habe mich auch in der Wertung da dann hinreißen lassen und ich habe ganze 4 von 5 Sternen gegeben und Letterboxd sagt 3,6.
Oh ja, gut. Bist ja gar nicht so weit entfernt.
Ihr kennt mich doch.
Ich habe euch auch einen Slowburner mit Voice-Over mitgebracht als einen Film. Also The Way to Come von Mona Fastbold aus dem Jahre 2020, nur 105 Minuten lang. ist ein Period-Drama, und ich habe vorhin Tom schon erklärt, ist eine Mischung aus Brokeback Mountain und Portrait of a Lady on Fire.
So wurde er gepitcht.
So, aber so ist er auch wirklich. Ja, ja, ohne Scheiß, genau so fühlt sich der Film an. Plus amerikanisches Indie-Kino, weißt du, sowas wie A Ghost Story oder sowas. Mhm. Also klar, habe ich jetzt vielleicht auch bei Casey Affleck mitgespielt, aber so, mhm. Stimmung ist so. Wir schreiben den Tag 1. Januar 1856. Der Film beginnt. Abigail und Dyer leben abgeschieden auf einer Farm an der American Frontier. Und ihr Alltag wird von der Ankunft der hinreißenden Tally und ihres Ehemanns Finney gestört. Und seitdem die beiden Frauen sich immer näher kennenlernen, scheint das einfache Leben für beide unmöglich. Mhm. Und der Film ist viel besser, glaube ich, als ich ihn gestern Abend empfunden habe. Also sozusagen alles, was für Anatomie eines Falls positiv war in meiner Situation, war gestern so, oh, ich muss noch einen Film gucken für den Podcast, so reingedrängt. Weil der Film ist unfassbar stimmungsvoll. Also das ist auch, du merkst, dieser Film ist so der klassische Indie-Liebling. Es ist krasser Geek-Mode bei allen Beteiligten. Liebe ins Detail, die ganz kleine Crew irgendwo in den Bergen Rumäniens, die 26 Tage am Stück intensiv miteinander arbeiten. Also das merkt man im Film total an. Aber der Film ist herausfordernd. Er ist deswegen herausfordernd, weil er eine wahnsinnig literarische Textur hat. Also du hast halt die Hauptfigur Abigail, schreibt Tagebuch. Und diese Tagebucheinträge erlebst du als Voice-Over und die sind wahnsinnig poetisch. Also ich fand die Sprache extrem herausfordernd. Ich musste irgendwann auf deutsche Untertitel umschalten, weil ich es nicht genau gecheckt habe. Und dadurch wird der Film natürlich auch irgendwie so ein bisschen langsamer. Du hast ganz toll gestaltete Zwischentitel zum Beispiel, die an einem späten Punkt des Filmes eine so wichtige und schöne Rolle spielen, wo ich dachte so, oh, eigentlich braucht es hier ist der halbe Stern mehr für den Film, wegen diesen 40 Sekunden im Film. Die waren so toll, dass ich dachte, das, ich kann es aber nicht sagen, weil das ist so ein bisschen arg spoilering, wenn ich das erkläre. Und ja, und diese, also dadurch finde ich den Film wahnsinnig intellektuell, weil du hast halt diese literarische Textur durch die Zwischentitel, durch das Voice-Over, und die machen halt Abigails kognitiven Raum auf, was sie die ganze Zeit denkt und fühlt, aber nicht nach außen trägt, sondern du siehst sie natürlich als eher arme Farmerin, die den ganzen Tag sowas macht wie Kühe melken, Brot backen, bla bla bla, bla bla bla, was eben Frauen im Wilden Westen gemacht haben, während die Männer draußen waren und die Männer Sachen gemacht haben. So, das ist auch das, was den Film interessiert. Und das fand ich eigentlich einen relativ spannenden Kontrast, so wie der ganze Film mit Kontrasten spielt. Du hast diese Isolation und Begrenzung nicht nur eines Frauenlebens, sondern prinzipiell natürlich eines Lebens auf einer Farm im, an den äußeren Grenzen der USA, also 1850 rede ich von weißen Siedlern, nicht von allen anderen. Und dann hast du diese Möglichkeit der Fantasie und der Dinge, also kannst dich entscheiden, kleine Momente, wo du dich entscheiden kannst. Und das, und dem spürt der Film ganz arg nach. Also dieser Möglichkeitsraum, dieses Kreative, das ist so ein bisschen das, was der Film erforschen will. Und das funktioniert natürlich gut, weil du wahnsinnig tolle SchauspielerInnen hast. Na, du hast Casey Affleck, wie ich schon erklärt habe. Dann hast du hier diese beiden fantastischen Frauen. Wenn mir noch 3 Sekunden gibt, dann
Vanessa
sage ich
Kirby
auch, wie die
heißen. Vanessa Kirby und Catherine Waterston.
Genau. Und Vanessa Kirby trägt eine rothaarige Perücke zum Niederknien. Total super. Und ganz interessant, der Film musste mit folgendem Konflikt umgehen. Vanessa Kirby bricht sich am ersten Drehtag den Knöchel, kann nicht mehr laufen. Und ihre Figur ist so ein Wildfang, so eine, die in Räume reinstürmt und sofort den ganzen Raum erobert mit ihrer Beweglichkeit. Und das Ganze müssen sie also zurücknehmen. Und es gibt daher wahnsinnig viele Szenen, in denen Vanessa Kirbys Charakter einfach sitzt und trotzdem die Szene dominiert. Und das fand ich eigentlich total spannend, weil alles, ich finde, andersrum wäre es langweilig gewesen. Sowas innovativ und interessant. Ja, also, wer Lust hat auf richtiges Arthouse-Kino mit einer überzeugenden lesbischen Liebesgeschichte, die mir wirklich, also ich, mir war völlig klar, warum die beiden Frauen einander verfallen, was mir immer schon auch sehr wichtig ist bei Liebesgeschichten, dass ich nachvollziehen kann, warum sich jemand liebt. Und ich fand die Männerfiguren auch außergewöhnlich spannend tatsächlich. Auch interessant, das Drehbuch wurde von zwei Männern geschrieben. Einem Mann, auf dessen Kurzgeschichte dieses ganze Ding basiert, und dann ein Screenwriter. Und ich habe zwischendurch überlegt, ob die Kurzgeschichte vielleicht nicht Frauen thematisiert, sondern Männer, aber nö. Sehr interessant. Also durchaus total passend zu dieser Jahreszeit. Die erste Szene ist schon so, dass man denkt so, oh ja, ich fühl's. Es gibt einen krassen Schneesturm mit krasser Musik. Also auch sowas, was mir, glaube ich, noch lange nachhängen wird, wenn ich über diesen Film nachdenke. Und ich denke, dass ich ihn nächstes Jahr um diese Zeit noch einmal sehe in besserer Stimmung. Passenderer Stimmung.
Okay.
Nicht gerade von einem Yoga-Retreat zurückkommt und völlig in mir ruht, sondern ein bisschen aufgewühlt sein. Ich glaube, das braucht der Film auch.
Und?
Dass man aufgewühlt ist.
Wie?
3,5 Sterne. Ich glaube, eigentlich ist es ein 4-Sterne-Film. Ja, einerseits, okay. Letterboxd-Durchschnitt ist bei 3,4. Aber es scheint so ein Marmaid-Film zu sein. You hated or you're not.
Bisher,
you hated
or you're loved. Bisher ja, voll im Durchschnitt, wa?
Ich und der Durchschnitt. Ja, well. Deins ist nicht, ne? Hast du auch Period Dramas.
Ja, ich glaube, es ist too much Period Drama für mich.
Also ich sag mal so, wenn ein Porträt einer jungen Frau in Flammen dich nicht berührt hat.
Well, das, ich fand das schon gut, aber es ist jetzt nicht das ist ja der beste Film aller Zeiten.
Genau, und ich finde ja, dass es der beste Film aller Zeiten ist. Und deswegen.
Ist okay, aber das liegt, glaube ich, auch eher an dem Period-Stuff.
Genau, und ich finde, wenn ein Film das schafft, dich vergessen zu lassen, dass es ein Period-Drama ist.
Ja, aber es ist auch die Period. Ich mag ja auch andere gucken, aber diese Art, dieser Zeitpunkt ist nicht so mein Favorite.
Das heißt, du magst auch keine Western?
Ich glaube nicht so. Also ich, wie gesagt, Yellowstone und so finde ich ganz gut. Das gefällt
mir. Brokeback Mountain? Ja, aber gut, Yellowstone ist doch super nah dran. Das ist 50 Jahre weiter hinten, oder? Ja. Und Brokeback Mountain hast du doch auch gesehen und fandst die nicht völlig blöd.
Nee, gar nicht. Also es geht. Manchmal kann ich drüber hinweggucken, wenn nicht so viel Period-Stuff gemacht wird. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
Tja, wenn der Film gut ist, kriegt er dich. Wenn er nicht gut ist, kriegt er dich nicht. Vielleicht ist es so. Einfach genau diese Art von Geheimnis.
Ja, wahrscheinlich ist es aber dann auch noch ein bisschen, also wahrscheinlich hilft das auch mit natürlich, noch dann zu entscheiden, weißt du? Also ja. Dann fällt diese, es ist keine Balance.
Also was hier den Period ausmacht, ist, dass es wahnsinnig ruhig ist. Also du hast halt ja wirklich dieses, die Hauptfigur kann den ganzen Tag lang nachdenken, weil sie ja so nur handwerkliche Tätigkeiten macht und auch nicht gestört wird, bis zu dem Moment, wo sie plötzlich intensiv gestört
wird.
Sehr
hypnotisch.
Ja, und deswegen, also das ist das, was daran so periodic ist.
Verstehe.
Periodic. No, that's not a word.
Da.
So, Film 4.
Film Nummer 4 ist Last Film Show, Cello Show, a.k.a. Das Licht, aus dem die Träume sind. Ist von Panalin, der auch, wir hatten ja am Wochenende bei der Serienale wieder ein sehr nettes Screening gehabt, wo auch der Regisseur per digitaler Zuschalte bei uns war und wir über den Film ein bisschen geredet haben und auch was dahinter steckt. Und da gab es natürlich auch ein paar interessante Einblicke. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn dringend gucken, glaube ich. Deswegen will ich auch nicht zu viel verraten, weil der geht eine Stunde 50 und die Hälfte der Zeit kann man auf jeden Fall mit heulen, mit heulen im Sinne von traurig schön heulen verbringen.
Das heißt, es ist so für Leute, die Forrest Gump mögen oder The Help oder sowas.
Ja.
Ja, so Filme, die dich emotional extrem
berühren. Ich glaube, das tut's, aber ich glaube, also für mich war es zum Beispiel, weil ich erzähle mal, worum es geht, nämlich es geht um den 9-jährigen Samai und der geht am Anfang des Films, sein Vater erzählt dann auch so solche Sachen, wie, weil die sind in der Kaste halt, ne, und da war dann halt so, wir gehen eigentlich nicht ins Kino, es schickt sich nicht, aber für den Film gehen wir, weil da geht's um die heilige Göttin Kali, glaube ich, war das. So, und dann gehen sie halt in diesen Film hinein und der Junge ist total fasziniert vom Kino halt. Und das ist halt, was das Ganze ausmacht. Und er sagt dann auch zu seinem Vater so, Papa, ich möchte Filme machen. Sagt er dann halt, als 9-Jähriger und ist total verliebt in Filme. Und weil es auch natürlich eine 35mm Show und so weiter und so fort. Das spielt 2010, glaube ich, dann so in der Welt. Und ja, und da passiert dann einiges so. Und der Junge will das machen, der Vater sagt ihm so, ja, nee, Filme sind ein dreckiges Geschäft, da sind keine guten Menschen da und so. Das schickt sich nicht. Und er ist aber trotzdem total besessen, haut dann aus der Schule einfach ab und geht dann, schleicht sich ins Kino rein, sitzt da drinnen, guckt die Filme und ist total begeistert. Und ja, denn eines Tages ist er dann halt auch drinnen in dem Kino und dann wird er entdeckt von dem Inhaber und dem Kartenabreißer oder was auch immer die Position ist und wird dann halt rausgeschmissen. Und dann da sagt er, jetzt komm nie wieder und so und ja, weil er halt natürlich kein Ticket gekauft hat, ne? Und ja, und dann sitzt er da so und dann sitzt da so ein Typ halt und der redet dann halt so mit ihm und sowas passiert, raucht einer nebenbei halt und also ein älterer, ne, Mann. Und der quasi er kriegt dann das Essen von ihm, was seine Mutter gemacht hat. Oder alle im Kino, weil wir waren ja von dem Berliner Verein Gujarati Samaj, das ist ja auch die Originalsprache Gujarati, wo das spielt auch. Und da hat dann die Mutter halt, die wohnen dann halt wirklich sehr, sehr, also sehr, sehr village-mäßig und so, ne? Aber man sieht dann halt, wie die das Essen machen und das ist alles so frisch und alles so geil, die Zutaten, alle so, oh, alle sind ausgerastet wegen dem Essen halt, weil sie das alles natürlich kennen, ne? Und das war schon cool zu sehen und ja, und der hat das halt mit und dann gibt er dem das so, weil er sagt so, ja, ich kann jetzt nicht mehr ins Kino gehen, ich habe mir das Appetit vergangen und gibt das ja diesem Mann und der Mann isst das so und so, was? Das hat deine Mutter gemacht, das beste Essen, was ich jemals gegessen habe und so. Und ja, und dann sagt er so, naja, komm hier, quasi komm morgen vorbei und bring Essen mit. Dann hat er Essen wieder mitgebracht und dann gehen sie hoch und er stellt sich raus, ist der Vorführer, der Filmvorführer. Und dann guckt er die Filme oben mit, lernt das ganze Handwerk, lernt.
Cinema
Ja,
Paradiso is
ja.
calling and wants its script back.
Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem, also ich finde es schöner als Cinema Paradiso, muss ich sagen.
Und da ist es ja schon ein herausragendes Urteil, weil Cinema Paradiso, glaube ich, gerade unter FilmliebhaberInnen,
Ja.
ja, das weckt einiges.
Genau, und jedenfalls war da natürlich so eine Sachen, wie, ne, wo der das erste Mal die Filme sieht. Also, wenn ich da schon denke, kommen mir gleich Tränen vor
Oh.
Rührung. Weil es halt natürlich, also es hat sich wirklich genauso angefühlt, ne? Und dann auch solche Sachen, ich meine, es gibt dann so eine Szene, ich will es nicht verraten, aber
Was ist der erste Film, den er sieht? Ist das was Bekanntes, wo man
es ist
auch.
was Indisches, also.
Also nichts,
Also,
also nichts, was du
nee,
kanntest.
nichts, was ich kannte, genau.
Okay.
Es war eher ein religiöser Film, glaube ich.
Ja, okay.
So, und jedenfalls aber auch dann, ne, dann gibt es so eine Szene, da umarmt er den Projektor. Und das ist so, und da habe ich mich so auch so an mich erinnert gefühlt und so. Und das ist schon dann irgendwie, ne, als Filmliebhaberin ist man da dann halt auch total drinnen, ne, und merkt, sieht das so. Und
Ja.
dann auch so, da gibt es auch so schöne Szenen, sie versuchen dann selber die ganze Zeit, also sie reden immer vom das Licht einfangen, sie wollen das Licht
Ja.
einfangen
Ja.
und versuchen dann halt wirklich Filme zu zeigen. Und das ist echt richtig, richtig cool. Und ja, das freut mich immer, das zu sehen, solche Sachen natürlich. Und ich glaube, jeder, der irgendwie ein Faible für Kino hat und dem Kino was Besonderes ist, muss diesen Film sehen. Der ist unglaublich gut. Was hat er bei Letterboxd? Ich müsste mal gucken. Kurz, also ich
Ja, meanwhile kannst du mal sagen, also lief jetzt sozusagen bei euch in der Sondervorführung.
Genau.
Kann man den schon irgendwo streamen?
Amazon wahrscheinlich, glaube ich. Also
Mensch.
der ist, also wir haben eine Blu-ray vom Verleih bekommen, also muss es, glaube ich, auch eine geben.
Ja.
Der ist ja schon lange draußen. Der hat 3,7 bei Letterboxd und ich habe dem 4,5 gegeben. Vielleicht auch 5, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist zu wenig
Because
für.
you're a sucker for emotions, as am I.
Ja, genau. Ja, jedenfalls wundervoller, wundervoller Film.
I'm durchaus intrigued, wenn der irgendwann mal zu streamen ist, sagst du mir bitte Bescheid. Vielleicht nehme ich noch gleich meine Watchliste auf, dann kriegst
Mach
du immer so eine
das.
schöne E-Mail von Letterboxd.
Wollte
Ich
gerade sagen,
liebe diesen Service.
steht das da nicht drin bei Letterboxd? Ob der.
Ja, steht da drin,
Where to watch?
aber.
Amazon, Apple TV, Star, Germany. Amazon Video, Germany, Apple
Ja, reicht
TV.
schon.
Hast du.
Gut. Also für alle, die noch nicht bei Letterboxd sind, ey Leute, das ist doch, für alle Filmfans ist das wirklich der optimale Service. Jetzt habe ich neulich eine E-Mail bekommen und endlich Systemspringer geschaut, weil das in der ZDF-Mediathek lief.
Ah, okay.
Müssen wir
War
über
das
diesen
nicht
Film
auf
nicht
Netflix
reden.
damals?
Auch auf Netflix, aber er ist irgendwie nicht geschafft. Dann war ich nicht mehr auf Netflix.
Okay.
Ja. Systemspringer.
Ja.
Gut. Der letzte Film ist der 33. Film des MCUs, The Marvels, von Nia Da Costa aus diesem Jahr, 2023, und nur unglaubliche 105 Minuten lang. Ist wirklich immens, dass man, also hätte ich nicht erwartet, mal aus dem Studio einen Film in der Kürze zu kriegen. Wir erleben Captain Marvel aka Carol Danvers nach ihrem Feldzug gegen die Kree Super Intelligence, also ungefähr da, wo der letzte Captain Marvel aufgehört hat. Einsam im Weltraum. Also nicht so einsam, weil die hat ja dieses Katzenmonster dabei. Wie heißen die nochmal? Ich hab's schon vergessen.
Flurkins.
Flurkins, ihr wisst schon. Scratch. Samuel Jackson Scratch. Oh Gott. bei der Entdeckung eines ungewöhnlichen Jump Points verbinden sich plötzlich ihre Fähigkeiten mit denen von Monica Rambeau, die ihre Fähigkeiten in WandaVision bekommen hat, und Kamala Khan, aka Miss Marvel, deren TV-Sendung letztes Jahr lief, wenn ich mich nicht irre. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was steckt hinter dieser mysteriösen Verbindung? Und die drei stehen der Kree-Anführerin Darbin gegenüber, die alles, was Carol liebt, zerstören will, um ihren eigenen Heimatplaneten zu retten. The stakes are high. Mm-hmm.
The stakes are juicy.
Juicy. Ja, well, gut. Ne? Also, es ist jetzt der 33. Marvel-Film.
So viele sind schon, ey.
Und mir geht es da wahrscheinlich wie vielen von euch. Es macht sich eine gewisse Langeweile breit und ich gehe auch tatsächlich nur noch in Marvel-Filme in der Hoffnung, mich nicht krass zu langweilen, sondern einigermaßen gut unterhalten zu sein und einen Film zu sehen, der nicht nur ein Puzzlestück in irgendeinem Kevin Feige-Schema ist, sondern auch irgendwie für sich stehen kann. Mhm. Und dieser Film erfüllt ungefähr so zu anderthalb beide Voraussetzungen. Ich war super gut unterhalten. Du auch?
Ja. Doch sehr. Wir haben ja schon gesagt, es gab einen Planeten, wo man nur singend kommunizieren kann, weil sonst wird man nicht verstanden. Es gab wunderschöne Designs von anderen Planeten, die wir gesehen haben, von sehr modernen, pflanzlich, habe ich gesagt, aber schön in die Natur eingepasst.
Nein, gesagt, Zaha, die Refugee Planet.
Genau. Und so. Es gab auch dann natürlich also quasi Blade Runner-mäßigen Planeten und viele kleine Katzenbabys.
Oh, die Katzenbabys, Leute, ey. Ja. Katzenbabys in Schwerelosigkeit. Ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche, but I needed it. Davon hatte ich gern Screensaver.
Gibt's bestimmt. Ich weiß, einer von meinen Freunden, glaube ich, hat so ein ganzes Katzenposter gemacht.
Also ich hab dir eins auch geschickt, wo nur die Katzen drauf sind. Mhm. Übrigens, Fun Fact, Carol Danvers, nicht Carol, Brie Larson, krass katzenhaarallergisch, deswegen mussten sie die Szenen möglichst weit voneinander weghalten. Ich weiß gar nicht, ob Captain Marvel tatsächlich auch drin vorkommt.
Na, das ist doch.
Wo sie hatte ja die eine Katze,
Goose,
die
muss immer so. Wo Goose auf der Schulter sitzt halt, ne?
Goose die ganze Zeit CGI'd, weiß ich nicht.
könnte sein.
Ja.
Ja, aber es war auch sehr cute, wie quasi Kamala Khan natürlich mit Brie Larson umgegangen ist und diesem Ganzen so. Und auch super coole Trainingsmontagen, die wir geil fanden zu Intergalactic von den Beastie Boys. Und
richtig, also das vielleicht muss man, also ja, dieser Szene, also der Film hat so ganz viele Szenen, die sind herzlich, die sind liebevoll. Also, Nia Da Costa ist eine sehr, sehr, sehr junge Regisseurin, die erste schwarze Regisseurin, die hier einen Marvel-Film drehen darf. Und sie selber ist auch seit ihrer Kindheit Autorin von Fanfiction gewesen. Mhm. Und zwar, Achtung, Sailor Moon Fanfiction.
Hey!
Okay. Und sie hat auch gesagt, so, für sie ist dieser Film ist halt auch ein Beitrag zu ihrem Fandom. Und soll halt auch eine Antwort sein auf diese, auf die ewig weißen, männlichen Superhelden, die sie, wie es immer bei Repräsentationen ist, sich selbst, seine eigene Emotionalität auch in diesen Filmen zu decken. Und dazu natürlich mit Iman, what's the last name? Melani, genau, die Miss Marvel spielt und selber auch ein krasser Geek ist. Also sie hat ja irgendwie den riesen Captain Marvel-Wissen. Also Nia Da Costa sagte auch immer, wenn sie am Set nicht genau wusste, was ist jetzt mit Carol Danvers, hat sie einfach Iman gefragt und die wusste genau, wie alt ist Carol Danvers gerade? Iman wusste die Antwort. Was fühlt sie gerade? Also ist auch einfach richtig, richtig in there.
Ja, ich habe, also ich ist ja sehr, sehr female-centric hier alles, also vom Villain bis hin zum, bis zu den Heldinnen. Ich muss sagen, Das der, also der Darbin, gespielt von Zawe Ashton, die war ein bisschen blass für mich. Also ich fand, der Villain war ein bisschen 0815, ein bisschen boring.
Aber ich finde, das ist ja, ich finde, das ist ja das Grundproblem von Marvel ist, dass selbst wenn der Villain absurd vielversprechend ist, Stichwort Thanos, macht der Film oft nichts daraus, weil die Leute sind nicht interessiert am Villain. Die sind nur dann am Villain interessiert, wenn er zum Anti-Hero wie Loki zum Beispiel. Und das bricht eigentlich Marvel-Filmen fast immer das Genick. Und wenn man jetzt an so die liebsten Marvel-Filme denkt, Black Panther, der erste Teil oder so, dann hat man halt das Gefühl, du hast einen Gegenspieler, der auch überzeugende Motive hat, der wahnsinnig überzeugend in seiner Darstellung ist und dem auch Zeit gegeben wird. Sie hat ja gar keine Zeit, sich zu entwickeln. So, sie wird halt nur gezeigt in so Momenten, wo sie irgendwie ihre Motivation erklären muss oder irgendwelche Plot-Devices findet. So, sie hat irgendwie einen Berater, der hat zwar einen Namen und mit dem spricht sie auch, aber der verschwindet dann auch irgendwann im Film und der ist offensichtlich nur dazu da, dass sie ihre Gedanken, damit wir sie hören, laut aussprechen kann. Also man, also weißt du, sie ist ja eigentlich ist sie ja eine spannende Figur. So. Sie kommt halt aus einem Bürgerkrieg, sieht ihre Menschen leiden und überlegt, was kann ich tun, um den Menschen zu helfen. So, ja, klar.
Ist Völkerkrieg, weil durch die Kree und dann natürlich, ne? Die Kree und Skrull War halt, ne?
Genau, aber das ist ja, also trotz alledem hat sie ja ein Interesse daran, zu helfen und sie ist jetzt nicht Hypermacht besessen.
Ja.
Und deswegen fand ich zum Beispiel einen Moment im Film schade, wo sie plötzlich kippt, wo sie zu jemandem, der eine scheinbar relativ utilitaristische, altruistischen Motivation hat, zu jemandem wird, der bloß noch Rache will. Und das finde ich immer langweilig. Ich finde Rache ist mir immer unspannend.
Ja, naja, aber die Rache ist ja keine persönliche Rache, ist ja die Rache für...
Nein, aber in dem Moment schon. Ich fand, in dem Moment war es sehr persönlich.
Okay, ich fand...
Also, weißt du, welchen Moment ich meine, oder?
Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, gut, ich hätte jetzt... Ja, du hast schon ein bisschen recht. Aber also insgesamt, also ihre Motivation geht ja aus vom Volk, Rache fürs Volk.
Ja. Also, ich habe auch... Also, was mich wirklich ja umgetrieben hat, war so ein bisschen funktionierend für mich das Dreiergespann. So, ne? Also die Idee ist ja, du hast ja so eigentlich gespielt werden, wie als ob drei entfremdete Schwestern wieder zueinander finden und alle haben so ein bisschen ihre eigene Motivation und ihren eigenen Character-Arc und im Nachhinein denke ich mir so, je länger der Film weg ist, irgendwie funktionierte es für mich nicht so richtig. Ich finde, dass Captain Marvel, die ja im Mittelpunkt des Filmes steht, dass die anderen beiden Beziehungen zu ihr so halb aufgelöst werden. Weißt du, das ist so, ist,
ja, aber es gibt ja auch Room for More im Sinne, ne? Das ist ja natürlich immer wieder das Konzept.
Genau, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass an der Stelle, dass es dem Film gelingt, zu Monica Rambeaus Charakter, dass sie da irgendwie, dass sie deren Konflikt mehr auflösen. Das ist irgendwie, klar, es gab so ein klärendes Gespräch, aber ich kann mich schon kaum noch daran erinnern. Und zu Kamala Khan ist natürlich auch spannend, weil die ist so ein krass liebevoller Nerd und die hält das natürlich auch zusammen mit ihrer Liebenswürdigkeit.
Und die Familie dazu auch noch, unglaublich.
Genau, und das, was, also, na, das ist sowieso die Frage, was wie löst du das auf? Wie kann man das, Idol versus ein Fan-Konflikt, also was macht man damit? So ein bisschen. Na, und natürlich, was der Film macht, und das finde ich eigentlich ganz süß, ist, dass er anfängt, Kamala auf die gleiche Stufe wie Captain Marvel zu stellen. Und das fand ich zum Beispiel ganz schlau an dem Durchmixen der Fähigkeiten am Anfang, weil dadurch sind sie extrem aufeinander angewiesen, müssen super krass miteinander zusammenarbeiten und müssen sich aufeinander verlassen können. Und das fand ich extrem schön.
Die Choreografien waren auch wundervoll, muss ich sagen, dazu. Ne? Das, also die Action, sozusagen Action-Adventure, das war sehr cool und das hat echt Spaß gemacht, ne? Durch diesen Ortswechsel, den sie mal machen mussten. Das war schon on point auf jeden Fall.
Ja, also insgesamt finde ich, der Film hat liebevolle Details, zum Beispiel auch, wie sich Carol Danvers Spaceship verändert, dadurch, wenn sie erstmal so ein Lonesome Rider ist, versus Teil eines Teams sein. Da ist tatsächlich das Set-Design wird von kühl, distanziert, Junggesellenbude zu warme kleine Lavalampenhöhle für Frauentrainingsmontagen. Lol. Aber insgesamt finde ich tatsächlich die Charakterentwicklungen nicht stark genug herausgearbeitet, obwohl der Film sein Bestes tut. Und ich meine, man muss auch, wenn man drei Hauptfiguren hat, muss man da auch ganz schön viel Arbeit leisten, 105 Minuten. Aber klar, du merkst auch, der Film arbeitet darauf hin, dass die nächste Phase ankommt. Du siehst am Schluss Monica Rambeau in einem parallelen
What are you talking about?
Sorry, oopsie. Pretend you have not heard me. Gut. Gespoilt aus Versehen. Ja, also jedenfalls, Character Development war so, war okay, war jetzt nicht überzeugend. Es ist kein wirklich guter, eigenständiger Film, sondern man merkt, es ist ein Teil in einer Filmreihe, finde ich. Hm. Er fühlte sich sehr frisch an, unterhaltsam, lustig, aber jetzt auch nicht Black Panther frisch, finde ich. Und deswegen habe ich tatsächlich meine ursprüngliche Bewertung von 4 auf 3,5 Sterne runterrevidiert.
Okay, okay. Wenn ich das so durchdenke und objektiv betrachten würde, würde ich sagen, da hast du vollkommen recht. Aber ich bleibe dabei, ich war sehr unterhalten für den Tag, ja. Aber wie gesagt, das ist wirklich da rein, da raus. Und für momentäre Unterhaltung gebe ich trotzdem noch 4 von 5.
Ja, bei Letterboxd hat er 3,0, aber das liegt auch daran, dass hier vielleicht ein bisschen viel erwartet wird. Ne? Also man muss sagen, also, es ist halt der 33. Film in einem cinematischen Universum und der Film wurde von Anfang an als Füllerfilm konzipiert. Er ist sehr viel besser als die anderen Füllerfilme, fand ich persönlich. Und natürlich ist es auch ein Film über Frauen, von Frauen. Ja. Mhm. Ne? Also da, Regisseurin weiblich, Writer weiblich, Schnitt weiblich, Musik weiblich. Wobei Schnitt weiß ich gar nicht, aber auf alle Fälle ziemlich viele wichtige Positionen weiblich besetzt an der Stelle. Und na klar, das Covers kommt immer schlecht an in Männerwelten. Ist jetzt vielleicht auch eine verallgemeinernde These, aber prove me wrong.
Ich glaube, ich weiß nicht. Du kannst natürlich recht haben, aber vielleicht war es auch genau, was du ja auch gesagt hast, den Leuten, sag ich mal, nicht Comic-deep genug. Weißt du, was ich meine? Es hat auch, für mich hat der Film auch jetzt das Universum und Phase 5 irgendwie nicht weitergebracht. Es hat nicht näher an Spider-Man rangebracht, dass wir das irgendwie zusammenkriegen und so weiter und so fort. Das ist ja natürlich.
Aber ist ja dann nicht einfach. Oh, na egal.
Was denn?
Ja, darf ich nichts mehr spoilern.
Okay, dann reden wir gleich darüber nochmal. Aber ja, es ist halt natürlich. Dahin betrachtet, hat das wirklich nichts weitergebracht. Aber sonst war es sehr unterhaltsam und wie gesagt, temporär, glaube ich, reingehen, wohlfühlen, nicht zu lange da abhängen, ist perfekt, mit Popcorn.
Ja, genau. Warum nicht? Warum nicht mal einfach ein simpler Unterhaltungsfilm?
Genau, das tut
der Film. Und dann darf der auch zwischen 3,0 und 3,5 Sternen irgendwo festhängen.
So ist es. Alles klar. Dann sind wir durch, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer heutigen Folge. Und lasst uns doch wissen, wie ihr die Filme, die wir besprochen haben, fandet, wenn ihr sie gesehen habt. Beziehungsweise lasst uns wissen, was ihr gerne besprochen haben möchtet, wenn es vor allen Dingen ältere Filme sind. Macht's gut. Ciao, ciao.
Cheerio. Bisous.